Teil 3 – Das Streben nach Schmerz. Kapitel 7 – Druck auf die Schmerzseite. Michael saß mir gegenüber. In seiner Jeans und seinem T-Shirt wirkte er entspannt. Seine natürliche Anziehungskraft, die er mit seinem jungenhaften Aussehen und seinem ungezwungenen Charme ausstrahlte, war für ihn sowohl eine Gabe als auch eine Bürde. »Ich bin eine Aufmerksamkeitshure«, sagte er, »das wird Ihnen jeder meiner Freunde bestätigen.« Michaels Leben war einmal ein regelrechtes Silicon Valley-Märchen gewesen. Nach seinem College-Abschluss verdiente er mit dem Kauf und Verkauf von Immobilien Millionen. Im Alter von 35 Jahren war er unvorstellbar reich, sah beneidenswert gut aus und war glücklich mit der Frau verheiratet, die er liebte. Aber er lebte auch noch ein anderes Leben, das bald alles, wofür er gearbeitet hatte, zunichte machen sollte. Ich war schon immer ein Energiebündel und auf der Suche nach allem, was mir einen Kick geben könnte. Kokain lag natürlich auf der Hand, aber Alkohol hat es für mich auch gebracht. Kokain hat mir vom allerersten Mal an, als ich es ausprobiert habe, ein euphorisches Hochgefühl verschafft und jede Menge Energie. Ich habe mir eingeredet, dass ich dieser eine Typ sein würde, der Kokain als Freizeitdroge konsumieren kann, ohne dadurch Probleme zu bekommen. Damals habe ich das wirklich geglaubt. Er hielt inne und lächelte. Ich hätte es eigentlich besser wissen müssen. Als meine Frau mir sagte, der einzige Weg, unsere Ehe zu retten, bestünde darin, meine Sucht in den Griff zu bekommen, habe ich nicht gezögert. Ich liebte sie. Ich wollte unsere Ehe retten. Meine Sucht zu überwinden war die einzige Möglichkeit. Aufzuhören war für Michael nicht das Schwierigste. Das Schwierigste war herauszufinden, was er danach tun sollte. Nachdem er aufgehört hatte, Kokain zu nehmen und Alkohol zu trinken, wurde er von all den negativen Emotionen überflutet, die er mit Drogen überdeckt hatte. Wenn er nicht traurig oder wütend war oder sich schämte, fühlte er gar nichts, was vielleicht noch schlimmer war. Dann passierte ihm etwas, das ihm Hoffnung machte. Das erste Mal, als ich es erlebte, war es eher ein Zufall. Ich nahm damals jeden Morgen Tennisstunden. Es war eine Möglichkeit, mich in der Anfangszeit, als ich keine Drogen mehr nahm, abzulenken. Aber eine Stunde nach der Tennisstunde und nach dem Duschen schwitzte ich immer noch. Ich sprach meinen Tennislehrer darauf an und er schlug mir vor, es mal mit einer kalten statt mit einer warmen Dusche zu versuchen. Das kalte Wasser fühlte sich ein bisschen schmerzhaft an, aber nur einige Sekunden lang, bis mein Körper sich daran gewöhnt hatte. Nach der kalten Dusche fühlte ich mich erstaunlich gut, so als hätte ich eine Tasse wirklich guten Kaffee getrunken. In den folgenden Wochen stellte ich fest, dass ich nach einer kalten Dusche in besserer Stimmung war. Ich recherchierte im Internet zum Thema Kaltwassertherapie und stieß dort auf eine Online-Community von Menschen, die Eisbäder nehmen. Das erschien mir irgendwie verrückt, aber ich war ziemlich verzweifelt. Also folgte ich ihren Ratschlägen und ging dazu über, statt kalt zu duschen, meine Badewanne mit kaltem Wasser zu füllen und mich hineinzulegen. Das funktionierte sogar noch besser. Also setzte ich noch einen drauf und fügte meinem Badewasser Eis hinzu, um die Temperatur noch weiter zu senken. Auf diese Weise konnte ich die Wassertemperatur auf 12 bis 13 Grad senken. Ich machte es mir zur Gewohnheit, jeden Morgen 5 bis 10 Minuten in Eiswasser zu baden und dann noch einmal kurz vor dem Schlafengehen. Das tat ich während der folgenden 3 Jahre jeden Tag. Es hat mir auf entscheidende Weise dabei geholfen, meine Sucht zu überwinden. »Wie fühlt es sich an, in kaltes Wasser einzutauchen?«, fragte ich. »Ich selbst verabscheue kaltes Wasser und könnte diese Temperaturen nicht einmal für ein paar Sekunden ertragen.« »In den ersten 5 bis 10 Sekunden schreit mein Körper, »Hör auf, du bringst dich um, es tut so weh!« »Das kann ich mir vorstellen.« Aber ich sage mir, dass die Zeit, in der ich den Schmerz empfinde, begrenzt ist und dass es sich lohnt, ihn zu ertragen. Nach dem ersten Schock wird meine Haut taub. Und wenn ich aus der Wanne steige, fühle ich mich regelrecht high. Es ist genau wie ein Drogenrausch. So wie ich mich in meiner Erinnerung gefühlt habe, wenn ich Ecstasy oder Vicodin genommen habe. Unglaublich. Ich fühle mich stundenlang großartig. Während der meisten Zeit der Geschichte der Menschheit haben die Menschen in kaltem Wasser gebadet. Nur wer in der Nähe einer natürlichen heißen Quelle lebte, konnte regelmäßig ein heißes Bad genießen. Kein Wunder, dass die Menschen damals lieber schmutzig blieben. In der Antike entwickelten die Griechen ein Heizsystem für öffentliche Bäder, setzten die Verwendung von kaltem Wasser jedoch weiterhin zur Behandlung einer Vielzahl gesundheitlicher Beschwerden ein. In den 1820er Jahren empfahl ein deutscher Landwirt namens Vinzenz Priesnitz die Verwendung von eiskaltem Wasser für die Heilung aller möglichen Arten von physischen und psychischen Störungen. Er ging sogar so weit, dass er in seinem Haus ein Badehaus einrichtete, in dem Behandlungen mit eiskaltem Wasser durchgeführt wurden. Seit dem Aufkommen moderner Sanitäranlagen und Heizungen sind Warmwasserbäder und Duschen zur Norm geworden. Aber in letzter Zeit ist das Eintauchen in Eiswasser wieder populär. Ausdauersportler behaupten, es beschleunige die Regenerierung der Muskeln. Die schottische Dusche, auch James-Bond-Dusche genannt, wie sie von James Bond in Ian Flemings 007-Romanen praktiziert wird, ist neuerdings sehr beliebt und bedeutet, dass man nach einer heißen Dusche noch mindestens eine Minute kalt duscht. Eiswasser-Gurus wie der Niederländer Wim Hof sind für ihre Fähigkeit, stundenlang und ohne Unterbrechung in eiskaltem Wasser abzutauchen, berühmt geworden. Wissenschaftler der Karls-Universität in Prag, die ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Fachzeitschrift European Journal of Applied Physiology veröffentlichen, führten ein Experiment durch, bei dem 10 Männer freiwillig eine Stunde lang in 14 Grad Celsius kaltes Wasser eintauchten. Der Kopf wurde nicht untergetaucht. Anhand von Blutproben konnten die Forscher nachweisen, dass die Dopaminkonzentration im Plasma, Blut, durch das Eintauchen in das kalte Wasser um 250% anstieg und die Noradrenalinkonzentration im Plasma um 530%. Der Dopaminspiegel stieg während des Kältebades allmählich und stetig an und blieb danach noch eine Stunde lang erhöht. Der Noradrenalinspiegel stieg in den ersten 30 Minuten sprunghaft an, verweilte in den folgenden 30 Minuten auf dem hohen Level und fiel in der Stunde nach dem Kaltwasserbad um ungefähr ein Drittel, blieb aber auch in der zweiten Stunde nach dem Bad noch deutlich über dem Ausgangswert. Der Dopamin- und der Noradrenalinspiegel blieben noch lange nach dem Ausgesetztsein gegenüber dem Schmerzstimulus in Form des kalten Wassers erhöht. Was Michaels Aussage erklärt: Nach dem Kältebad fühle ich mich noch stundenlang großartig. Andere Studien, in denen die Auswirkungen des Eintauchens in kaltes Wasser auf das Gehirn von Menschen und Tieren untersucht wurden, ergaben ähnliche Erhöhungen der Konzentrationen der Monoamine, Dopamin, Noradrenalin, Serotonin, also der Neurotransmitter, die Genuss, Motivation, Stimmung, Appetit, Schlaf und Wachsamkeit regulieren. Von der Wirkung von kaltem Wasser auf Neurotransmitter abgesehen, hat sich gezeigt, dass extreme Kälte bei Tieren das Wachstum von Neuronen fördert, was umso bemerkenswerter ist, als Neuronen ihre Mikrostruktur bekanntermaßen nur unter wenigen Umständen verändern. Christina G. von der Uhr und ihre Kollegen untersuchten die Gehirne von winterschlafhaltenden Erdhörnchen. Während des Winterschlafs sinken sowohl die Kern- als auch die Gehirntemperatur auf 0,5 bis 3 Grad Celsius. Bei Minusgraden sehen die Neuronen von winterschlafhaltenden Erdhörnchen aus wie spindeldürre Bäume mit wenigen Ästen, Dendriten und noch weniger Blättern, Mikrodendriten. Wird das winterschlafhaltende Erdhörnchen jedoch gewärmt, wachsen die Neuronen in bemerkenswerter Weise nach, ähnlich wie ein Laubwald mitten im Frühling. Dieses Wachstum erfolgt schnell und ist vergleichbar mit der Art von neuronaler Plastizität, die nur bei der embryonalen Entwicklung zu beobachten ist. Die Autoren der Studie bewerteten ihre Ergebnisse wie folgt: Die strukturellen Veränderungen, die wir im Gehirn von Winterschläfern nachgewiesen haben, gehören zu den signifikantesten Veränderungen, die in der Natur zu finden sind. Während die Dendritenverlängerung im Hippocampus eines sich entwickelnden Rhesusaffenembryos 114 Mikrometer pro Tag erreichen kann, zeigen sich ähnliche Veränderungen bei ausgewachsenen Winterschläfern in nur 2 Stunden. Michaels zufällige Entdeckung, dass das Eintauchen in eiskaltes Wasser wohltun kann, ist ein Beispiel dafür, dass das Herunterdrücken der Schmerzseite der Waage in der Lage ist, das Gegenteil zu bewirken, nämlich Wohlempfinden. Anders als beim Absenken der Genussseite der Waage wirkt das Dopamin, das durch Schmerz ausgeschüttet wird, indirekt und potenziell länger. Wie funktioniert das? Schmerz führt zu Wohlbefinden, indem er die körpereigenen homöostatischen Regelungsmechanismen auslöst. Das muss man sich so vorstellen, als ob nach dem anfänglichen Schmerzreiz Kobolde auf die Genussseite der Waage springen und diese zum Absenken bringen. Die Wohlgefühle, die wir empfinden, sind die natürliche und reflexartige physiologische Reaktion unseres Körpers auf Schmerz. Martin Luthers Selbstkasteiung durch Fasten und Selbstgeißelung mag ihn ein wenig high gemacht haben, auch wenn er dies aus religiösen Gründen praktiziert hat. Bei regelmäßiger Schmerzexposition verschiebt sich unser natürlicher hedonischer Setpoint auf die Seite des Genusses, sodass wir mit der Zeit weniger schmerzempfindlich werden und stärker in der Lage sind, Genuss zu empfinden. In den späten 1960er Jahren führten Wissenschaftler eine Reihe von Experimenten an Hunden durch, die aufgrund ihrer offensichtlichen Grausamkeit heute nicht mehr erlaubt wären, aber dennoch wichtige Informationen über die Homöostase des Gehirns oder das Ausbalancieren des Genuss-Schmerz-Gleichgewichts liefern. Nachdem sie die Hinterpfoten des Hundes an eine Stromquelle angeschlossen hatten, stellten die Forscher fest: Während der ersten Elektroschocks schien der Hund sehr verschreckt zu sein. Er jaulte und trat um sich, seine Pupillen weiteten sich, seine Augen traten hervor, sein Fell stand zu Berge, er legte die Ohren an, sein Schwanz kringelte sich zwischen seinen Beinen. Zudem wurden exzessiver Stuhlgang und Urinieren sowie viele andere Symptome einer intensiven Aktivität des autonomen Nervensystems beobachtet. Als der Hund nach der Verabreichung des ersten Elektroschocks von dem Geschirr befreit wurde, bewegte er sich langsam im Raum umher, wirkte verstohlen, zurückhaltend und unfreundlich. Die Herzfrequenz des Hundes stieg während des ersten Schocks auf 150 Schläge pro Minute über den Ausgangswert in der Ruhephase an. Nach dem Elektroschock sank die Herzfrequenz des Hundes eine ganze Minute lang auf 30 Schläge unter den Ausgangswert. Bei den anschließend verabreichten Elektroschocks änderte sich das Verhalten des Hundes allmählich. Während der Schocks verschwanden die Anzeichen dafür, dass der Hund sehr verschreckt war. Stattdessen wirkte der Hund gequält, verärgert oder ängstlich, aber nicht erschreckt. So winselte er beispielsweise, anstatt laut zu jaulen, urinierte nicht, entleerte nicht seinen Darm und wehrte sich nicht mehr. Als er dann am Ende der Schockbehandlung plötzlich freigelassen wurde, rannte der Hund herum, sprang an Menschen hoch und wedelte mit dem Schwanz, was wir damals als einen Freudenanfall bezeichneten. Bei den nachfolgenden Schocks stieg die Herzfrequenz des Hundes nur geringfügig über den Ausgangswert in der Ruhephase an und auch das nur einige Sekunden lang. Nachdem die Elektroschockbehandlung beendet war, verlangsamte sich die Herzfrequenz stark auf 60 Schläge pro Minute unter dem Ruhewert, doppelt so stark wie nach dem ersten Elektroschock. Es dauerte ganze 5 Minuten, bis die Herzfrequenz wieder den Ausgangswert erreichte. Das wiederholte Ausgesetztsein gegenüber einem schmerzhaften Stimulus führte dazu, dass sich die Stimmung und die Herzfrequenz des Hundes entsprechend anpassten. Die erste Reaktion, Schmerz, wurde kürzer und schwächer. Die Nachreaktion, Freude, wurde länger und intensiver. Schmerz verwandelte sich in Hypervigilanz, erhöhte Wachsamkeit und diese in einen Freudenanfall. Eine erhöhte Herzfrequenz, die der Herzfrequenz einer Kampf- oder Fluchtreaktion entsprach, gegenüber in eine minimale Erhöhung der Herzfrequenz, gefolgt von einer ausgedehnten Phase der Bradykardie, einer verlangsamten Herzfrequenz, wie sie im Zustand tiefer Entspannung auftritt. Man kann dieses Experiment nicht betrachten, ohne Mitleid mit den Tieren zu haben, die dieser Tortur ausgesetzt wurden. Doch der sogenannte Freudenanfall deutet auf eine verlockende Möglichkeit hin. Könnten wir, indem wir die Schmerzseite der Waage herunterdrücken, dafür sorgen, eine dauerhaftere Quelle des Genusses erfahren zu können? Diese Vorstellung ist nicht neu. Die Philosophen der Antike beobachteten ein ähnliches Phänomen. Sokrates machte sich, wie von Platon in Sokrates Gründe, den Tod nicht zu fürchten, aufgezeichnet, vor mehr als 2000 Jahren Gedanken über die Beziehung zwischen Schmerz und Genuss. Was für ein widersprüchliches Ding, ihr Männer, ist es doch um das, was die Menschen angenehm nennen. Wie wunderlich es sich verhält zu dem, was ihm entgegengesetzt zu sein scheint, dem Unangenehmen, dass nämlich beide zu gleicher Zeit zwar nie in dem Menschen sein wollen, doch aber wenn einer dem einen nachgeht und es erlangt, er meist immer genötigt ist, auch das andere mitzunehmen, als ob sie zwei an einer Spitze zusammengeknüpft wären. Wenn jemand das eine hat, komme ihm das andere nach. So scheint es nun auch mir gegangen zu sein, weil ich von der Fessel in dem Schenkel vorher Schmerz hatte, so kommt mir nun die angenehme Empfindung hinten nach. Die amerikanische Kardiologin Helen Taussig veröffentlichte im Jahr 1969 in der Zeitschrift American Scientist einen Artikel, in dem sie die Erfahrungen von Menschen beschrieb, die vom Blitz getroffen wurden, überlebten und darüber berichten konnten. Der Sohn meines Nachbarn wurde vom Blitz getroffen, als er von einem Golfplatz zurückkehrte. Er wurde zu Boden geschleudert. Seine Shorts wurden zerrissen und er hatte Verbrennungen an den Oberschenkeln. Als sein Begleiter ihn aufrichtete, schrie er: »Ich bin tot, ich bin tot!« Seine Beine waren taub und blau und er konnte sich nicht bewegen. Bei seiner Einlieferung in das nächstgelegene Krankenhaus war er euphorisch. Sein Puls war sehr langsam. Diese Schilderung erinnert an den Freudenanfall des Hundes. Das gilt auch für den verlangsamten Puls. Wir haben alle schon mal die Erfahrung gemacht, dass Schmerz in irgendeine Form des Wohlbefindens übergeht. Vielleicht haben Sie, wie Sokrates, nach einer Krankheit ein gewisses Hochgefühl verspürt oder nach einem intensiven sportlichen Training ein Runner's High oder beim Ansehen eines Gruselfilms ein unerklärliches Vergnügen verspürt. Genauso wie Schmerz der Preis ist, den wir für das Empfinden von Genuss bezahlen müssen, ist das Empfinden von Genuss unsere Belohnung für das Ertragen von Schmerz.